Seit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 war des Tonsetzers Position heftig angefochten. Beide Kriegsparteien ziehen Offenbach der Vaterlandslosigkeit. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart, heute in Kooperation mit dem Medienpartner StageSticker.de. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo und StageSticker.de. Der erste Opernbesuch des Kindes galt Offenbachs Le Conte de Hoffmann, Hoffmanns Erzählung. Gespielt wurde, mangels Alternativen, die Giraud-Fassung. Viel mag gegen sie vorzubringen sein, doch gebührt Ernest Giraud das unzweifelhafte Verdienst, die Materialflut an Noten, über der Offenbach gestorben war, für die Uraufführung im Februar 1881 organisiert, zugleich die nach damaliger Lage erheblichen Lücken gefüllt zu haben. Und wenig später den bei der Uraufführung gestrichenen Giulietta-Akt nachzureichen. Dem jungen Menschen dünkte, wie seinen Eltern und gewiss der Majorität im Publikum, der Hoffmann der Oper als Inbegriff des romantisch zerrissenen Poeten. Ein Jahrzehnt später lernte der Student die von Fritz Oeser erstellte Fassung kennen und Dapertutto-Arie samt Septett entbehren. Oesers Version dominierte die beiden letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Letztlich vermochte sie nicht zu überzeugen. Heutigen Aufführungen liegt das von Michael Kay und Jean-Christophe Keck edierte Material zugrunde, aus dessen teils von den Herausgebern wiederentdeckter Fülle jedes Produktionsteam seine eigenen Conte of Man kreiert. So jene bezwingende Deutung, wie sie in Brüssel Krzysztof Walikowski 2019 für La Monnaie ersann. Alain Altinoglu dirigierte, Eric Cutler war Hoffmann, Patricia Petitbon verkörperte sämtliche weiblichen Zentralfiguren, Stella, Olympia, Antonia und Giulietta. Ob nun Giraud, Oeser oder Kay und Keck, letztlich behauptet sich Jacques Offenbachs eminenter Sinn fürs Musiktheater über ihnen allen. Im Tragischen und Komischen, im Erschütternden und Ironischen. Le Conte de Hoffmann gelten, unerachtet des deutschen Stoffes, vereint mit Carmen als französische Oper schlechthin. Dies füglich, indessen haben die Deutschen das Werk gleichsam adoptiert. Beides ganz, wie es Offenbach im Sinn hatte. Le Conte de Hoffmann, Hoffmanns Erzählung, adressieren, vom Komponisten gewollt, Franzosen und Deutsche. Der literarische Boden hierzu war seit Jahrzehnten bereitet. Germain de Staël's 1813 erschienene Landesbeschreibung de l'Allemagne hatte die Aufmerksamkeit der französischen Leserschaft auf die Nachbarn im Osten gelenkt. Hingegen war die Lust auf schauerromantischen Nervenkitzel durch die Gothic Novel in der Manier von Mary Shelleys Frankenstein geweckt worden. In dichter zeitlicher Folge erlebten die von der französischen Leserschaft dem schauerromantischen Genre zugerechneten Erzählungen E.T.A. Hoffmanns bisweilen tiefgreifend bearbeitete französische Ausgaben. Ab 1829 erschien François Loève Weymars Übertragung unter dem Titel Contes Fantastiques. Die Edition wuchs von zunächst 4 auf schließlich 20 Bände. 1832 folgte die 12-bändige Ausgabe Theodor Tusnels. Noch in den 30er Jahren schlossen sich mindestens 2 weitere Editionen an. Die vermeintlich engste Nachbarschaft von hochfliegender Poesie und Wahnsinn in Hoffmanns Leben und Werk fesselten das Publikum. Offenbachs Oper ist das bedeutendste Zeugnis dieser Faszination. Das Werk fußt auf einem drei Jahrzehnte zuvor, 1851, im hochrenommierten Pariser Théâtre L'Odéon uraufgeführten Schauspiel nämlichen Titels aus der Feder des Autorengespanns Jules Barbier und Michel Carré. Das Stück hielt sich drei Jahre hindurch auf dem Spielplan. Offenbach hat die Produktion höchstwahrscheinlich besucht, zunächst ohne nachweisbare Folgen. Barbiers und Carrés Drama, ein Fünfakter, verfügte über den Rahmen in Luthers Weinschenke und den in dieser Chronologie aufeinander folgenden Binnenakten Olympia, Antonia, Giulietta. Der exakt gleichen Reihenfolge, die Michael Kay und Jean-Christophe Keck für die Oper fordern. Die dramaturgische Disposition von Schauspiel und später Oper ist ebenso einfach wie effektsicher, bietet sie doch die Konfrontation der Titelfigur mit drei verschiedenen Klischee-Vorstellungen von Frau. Olympia, dem Automaten, als femme artificielle. Antonia, der Künstlerin, als femme fragile. Final Giulietta, der Kurtisane, als femme fatale. Schon in Barbiers und Carrés Sprechtheaterstück liegt Musik in der Luft. Zwar sondert Olympia nur kurz einmal Vokalisen ab, wenn Spallanzani sie unter Harfenbegleitung seinen staunenden Gästen präsentiert. Doch trägt der folgende Antonia-Akt des Schauspiels gar den Titel Le Chant de Antonia. So ist denn der von Anbeginn des Akts inhärenten Spannung zwischen Gesang als innerer Berufung, Singverbot und von außen ausgeübtem Zwang zum Gesang vorausgearbeitet. Die Antonia des Schauspiels gefällt sich im Ritournelle de la Marguerite. Gemeint ist wohl Schuberts Vertonung von Gretchens »Ach Neige, du Schmerzensreiche«. Mirakel nötigt Antonia zur vokalen Totalverausgabung, indem er sie auf dem Klavier zunehmend energisch und fordernd begleitet, worauf sie ins Keuchen gerät und stirbt. Gleichermaßen nach Musik verlangt der Giulietta-Akt. Wie nachmalig in der Oper preist Hoffmanns Lied den ekstatischen Lebensgenuss. Angesichts des Diamanten, mit dem er Giulietta für des Dichters Spiegelbild zu entlohnen sind, gerät da Patutu in geradezu lyrische Verzückung. Für die später in die Giraud-Version der Oper eingelegte Diamantenarie bedienten sich die Bearbeiter da Patutus hymnischen Lobpreises der Preziose. Obschon Barbiers und Carrés Le Comte d'Hoffmann erfolgreich über die Sprechtheaterbühne gingen, verlegte sich das Dramatiker-Duo auf das Verfassen von Libretti. Es avancierte zu Hausautoren der Pariser Opéra Comique. In dieser Position lieferten Barbier und Carré die Dichtung zu einer ganzen Reihe von Opernwelterfolgen. So 1859 zu Gounods Faust, 1867 für dessen Romeo et Juliette, 1866 war Ambroise Thomas Mignon aus der Taufe gehoben worden, 1868 des Komponisten Hamlet. Carré starb 1872. Im Folgejahr bewies sich Barbier ein weiteres Mal erfolgreich auf der Sprechtheaterbühne. Jeanne d'Arc mit der Schauspielmusik seines Freundes Gounod trug dazu bei, die Franzosen nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg wieder zuversichtlich zu stimmen. Im Jahr des Jeanne d'Arc-Erfolgs 1873 weckt Offenbach auch Barbiers Neigung zu einer auf dem einstigen Sprechtheaterzugstück Le Comte d'Hoffmann basierenden Oper. Weshalb, bis es dahin kam, die Inkubationszeit von der Uraufführung des Schauspiels im Jahr 1851 angerechnet, geschlagene 22 Jahre währte, bedarf der Erklärung. Immer wieder wird angeführt, der Großmeister der Operette habe nach den höheren Weinen durch eine Opernuraufführung begehrt. zumal sich Offenbach nun im deutlich fortgeschrittenen Alter von 54 Jahren befand. Zwei Versuche waren gescheitert. 1860 in der Pariser Opéra Comique war Couf an der Ablehnung jener Fraktion der veröffentlichten Meinung, die im Werk einen Angriff auf die herrschenden Autoritäten unterband. Die Reinicksen waren bei ihrer Uraufführung 1864 an der Wiener Hofoper eines Ausfalls im Ensemble halber nur sinnentstellend fragmentiert auf die Bühne gelangt. Zu allem Überfluss torpediert durch die Wiener Wagner-Anhängerschaft. Wohl wahr, Offenbachs Wunsch nach Anerkennung im seriösen Fach hatte sich bislang nicht erfüllt. Das aber erklärt nicht die Stoffwahl. Diese freilich beweist Offenbachs hochsensible Witterung für die gesellschaftliche und politische Lage. Seit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 war des Tonsetzers Position heftig angefochten. Beide Kriegsparteien ziehen Offenbach der Vaterlandslosigkeit. Schlimmer noch, die Verleumdungen eskalierten, auch hier hüben wie drüben, in antisemitischen Tiraden. Franzosen und Deutsche mieden Offenbachs Werke. Bann und Boykott zu begegnen, eigneten sich Le Conte auf Mann wie kaum ein zweiter Stoff. Die Bewandtnisse eines deutschen Poeten in französischer Anverwandlung. Le Conte de Hoffmann durften als Referenz an Franzosen und Deutsche gelten. Ein Deutsche und Franzosen versöhnendes Werk. Kaum jemanden verlangte stärker danach als den Pariser kölnischen Herkommens Jacques Offenbach. In Barbier fand der Komponist einen prominenten Bühnendichter, der sich jüngst mit einem patriotischen Drama hervorgetan hatte, aus dem die Franzosen neues Selbstbewusstsein schöpfen durften. Barbiers nationaler Standpunkt erhob dessen Person und Werk über allen Zweifel. Der Poet hatte Courage. Antisemitismus empörte ihn. 1898 wird er das Kreuz der Ehrenlegion zurückgeben, um sich mit dem für seine Parteinahme in der Dreyfus-Affäre aus dem Orden verstoßenen Emile Zola zu solidarisieren. Das Aufsehen war groß. Barbier war erklärter Patriot. Einige Jahre zuvor hatte die Neufassung seiner Jeanne d'Arc nun mit Sarah Bernhardt in der Titelrolle Ovation hervorgerufen, die selbst jene bei der Uraufführung übertrafen. Zwar erlebte Offenbach die Weltpremiere seines Opus Summum nicht mehr, doch eroberte er mit seiner Synthese von deutscher Empfindung und französischem Sentiment posthum nicht allein die Uraufführungsbühne der Pariser Opéra Comique, sondern ein jedes Opernhaus dieser Erde. Eine Ahnung davon mochte ihn am 18. Mai 1879 erfasst haben, als 300 Gäste seiner Einladung in seine Wohnung auf dem Boulevard des Capucines folgten, um Teile des Werks anzuhören. Der Drang, Bekanntschaft mit des Tonsetzers Novité zu schließen, hatte nationalistische oder gar rassistische Vorurteile, wenn schon nicht überwunden, so doch mindestens suspendiert. Alle weiteren Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf kulturkaminski.de sowie stagesticker.de finden. Ihnen viel Gutes. Kaminski Solo, ein Podcast von kulturkaminski.de, heute in Zusammenarbeit mit dem Medienpartner stagesticker.de.